Sukhodam. Kultur,
wo unter tut geht.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
Ja, wer kennt die Geschichte nicht vom Schneewittli und den sieben Zwergen von den Gebrüder Grimm? Die böse Königin ist eifersüchtig auf ihre schöne Stieftochter, weil der Zauberspiegel ihr immer wieder sagt, dass Schneewittli tausendmal schöner ist als sie. Der unbedingte Wunsch, schön zu sein, ist nicht nur ein Problem von dieser Königin. Das kennen viele von uns. Im Alltag fordern wir viel ab von unserem Körper. Wir wollen schön, sportlich und gesund sein. Was ist das für ein Verhältnis, das wir zu unserem Körper haben? Diese Fragen gehen wir heute nachher. Als erstes stehen wir vor dem Spiegel und überprüfen unseren Winterspeck. Wir fragen uns, ob wir unseren Körper immer schön finden müssen oder ob es nicht reicht, wenn wir ihn einigermaßen akzeptieren. Body Neutrality als Stichwort. Als nächstes widmen wir uns am grössten Organ des menschlichen Körpers, der Haut. Ein Betroffener von der Weissfleckenkrankheit Vitiligo erzählt uns, was die Hautkrankheit mit seinem Körperbild macht und wie die Menschen auf ihn auf der Straße reagieren. Zu guter Letzt greifen wir zum Pillenschränkchen und fragen bei den Betroffenen nach, wie das ist, wenn man täglich Medikamente schlucken muss. Wird das farbige Kügel irgendwann zum Teil vom eigenen Körper? Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Subkutan, die Sendung, die um die Haut geht. Mein Name ist Hüseyin Aytemir und ich führe euch durch die heutige Sendung über das Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Cool, seid ihr dabei?
Subkutan.
Auf den sozialen Medien sehen wir Tag ein, Tag aus Bilder und Videos von Körpern, die am absoluten Schönheitsideal entsprechen. Ob wir wollen oder nicht, von dieser Flut an Material werden wir beeinflusst. Und wie sollen wir jetzt mit unserem eigenen Körper umgehen? Müssen wir uns selber optimieren, aussehen wie die anderen oder uns gerade so lieben, wie wir sind, mit allen Falten und Rollen? Mona Siegenthaler nimmt uns auf eine persönliche Reise mit, vom Wunsch nach Selbstoptimierung zu einer hoffentlich besseren Lösung.
Ich stehe zum fünften Mal die Woche nach dem Sport vor dem Spiegel in der Garderobe und schaue mich genau an. Die zwei Stunden im Fitnessstudio waren anstrengend und dazu genug Zeit, um die anderen zu beobachten. Schweißtropfen auf diesen gestellten Körper, gespannte Shirts, genau an den richtigen Stellen. Enge kurze Leggings, die schöne definierte Beine präsentieren. Das graue Licht vor der Garderobe ist wie ein Scheinwerfer. Und der Spiegel ist die Lupe, die den Fokus auf die Imperfektion erlaubt. Ich zupfe, drücke, untersuche. Ich habe Freude zu sehen, wie sich mein Körper formt. Aber die Taille, die könnte noch schmäler sein. Die Beine sind zu breit und der Bauch. So, genug. Ab in die Dusche. Auf dem Heimweg lese ich mein Buch «Toxische Weiblichkeit». Die Autorin Sophia Fritz schreibt dort drin:
«Schon da größer und breiter als die anderen Mädchen. Auch wenn ich da noch nicht wusste, dass es ein Schönheitsideal gibt, dem ich nicht entsprach, spürte ich, dass etwas an dem Bild nicht gut war.»
Später liege ich in meinem Bett und scrolle. Es geht weiter. Bild nach Bild, Video nach Video. Hin und wieder finde ich ein Foto von jemandem, das nicht dem Schönheitsideal entspricht. Darunter lese ich Hashtag Body Positivity. Sei es Fettrollen, Akne am Körper oder Narben, die Merkmale werden fast provokant in die Kamera gestreckt. Die VertreterInnen der Body Positivity Bewegung wirken den Schönheitsnormen entgegen. Tschüss Selbstoptimierung, hallo Selbstliebe. Mit dem Ansatz von Body Positivity sollen alle Körperformen und Grössen gefeiert werden. Ich habe es probiert, aber ich finde es so anstrengend, mich immer zu lieben. Dann habe ich vielleicht keinen Idealkörper, an meinem Bauch wird es nicht straffer, egal was ich mache. Meine Schultern sind von Natur aus breiter. Ich trainiere sie mittlerweile sogar und probiere mich darüber zu freuen. Aber wenn ich mich immer wieder mit dem Nicht-Perfekt-Sein auseinandersetzen muss, ach, es fühlt sich irgendwie an, als ob ich mir das alles nur einrede. So nach dem Motto, ich bin schön trotz meinem Nicht-Perfekt-Sein. Vor allem, weil es so viele Momente gibt, wo ich meinen Körper gerade nicht schön finde. Das sagt auch Psychologin Steffi Karrer von We, Myself and Why bei SRF. Sie betont, dass es auch in Ordnung sei, dass wir uns manchmal nicht schön fühlen.
Das
Hauptproblem von Body Positivity ist und bleibt aber, dass sich immer noch alles ums Aussehen von unserem Körper dreht. Wir sollten den jetzt zwar schön finden, anstatt ihn zu kritisieren, bleiben so aber in der Selbstobjektivierung stecken.
Die Bloggerin Melissa Fabello hat im 2015 einen Post geschrieben. Dort hat sie als eine der ersten über einen Ansatz mit dem Namen Body Neutrality berichtet. Body Neutrality heisst, dass ich probiere, den Fokus nicht auf mein Aussehen zu legen. Schönheit ist nicht der Grund, warum es meinen Körper gibt. Mein Körper existiert, um mir mein Leben zu ermöglichen. Dass das Äußere so im Zentrum steht, finden die VertreterInnen von Body Neutrality nicht der Weg zu einem gesunden Verhältnis mit dem Körper. Das Ziel wäre zu lernen, wenn ich mich nicht die ganze Zeit auf mein Aussehen konzentriere. Also mache ich mich wieder auf den Weg ins Netz, um herauszufinden, wie ich mein Verhältnis zum Körper verändern kann. Aber ja, auch wenn ich nach Tipps suche, dann lande ich eine riesen Masse von Bildern und Videos. Ich bleibe mit einem Haurosa-Post von Natalie Rose hängen. «Reframing how you think about your body» steht in feiner Schrift. Das heisst so viel wie «einen neuen Rahmen schaffen, wie ich über meinen Körper denke». Die Psychotherapeutin ratet, zu vermeiden, meinen eigenen Körper konstant zu überprüfen und kritisieren. Das kann ich zum Beispiel auch, wenn ich meinen Spiegel und Waage loswerde. Ich kann Strategien finden, wie ich immer wieder weniger Zeit damit verbringe, mein Äußeres so zu kontrollieren. Vielleicht sei das auch gerade ein grosser Schritt für den Anfang, dann sei es okay, mir eine bewusste Zeitlimite für die Handlung vom genauen Betrachten zu setzen. Body Neutrality hilft mir, meinen Körper nicht nur als Objekt zu sehen. Es geht darum, zu lernen, dass es weder Lob noch Kritik braucht. Das heisst nicht, dass ich gleichgültig bin, aber es heisst, dass ich meinen Körper akzeptiere. Und dass ich durch meinen Körper die Chance habe, mein Leben zu erleben und zu schätzen.
Ein Beitrag von Mona Siegenthaler. Wir haben gehört vom Konzept der Body Neutrality. Was denkst du, welche Ansätze dir im Alltag am meisten helfen würden? Wie nimmst du überhaupt deinen Körper wahr? Falls du noch mehr Informationen zu Body Neutrality suchst oder dir ein genaues Bild machen willst, kannst du auf unsere Webseite gehen. Dort findest du das erwähnte Video von «Me, Myself and Why» sowie ein TED-Talk zum Thema Body Neutrality. Stell dir vor, es ist Sommer und du bist am Anrufer in der Badhose. Dir fällt auf, dass ein paar Leute dir komische Blicke zuwerfen und nicht selten mit dem Finger auf dich zeigen. So geht es vielen Menschen mit einer Hautkrankheit. Was macht das mit dem eigenen Körperbild? Das hören wir nach dem ersten Song. Wir hören «Miss Sarajevo» von Bono Fox und Luciano Pavarotti. In diesem wunderschönen Lied geht es um die kontroverse Frage, ob Schönheit sogar im Krieg eine wichtige Rolle spielen soll.
Was hast du eigentlich auf deiner Haut?
Diese Frage hört man oft, wenn man Haut hat, die nicht der Norm entspricht. Unsere Redaktionskollegin Dan Estermann hat Francis Büchler interviewt. Francis hat eine ungefährliche Weissfleckenkrankheit. Wie das das Verhältnis zu seinem Körper beeinflusst, gehört ihr im Beitrag.
Hey, du bist schön, wie du bist. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Das bringt schlussendlich, glaube ich, sehr wenig.
Francis Büchler hat seit 7 Jahren Vitiligo. Eine ungefährliche Hautveränderung. Man kennt es auch unter dem Namen Weissfleckenkrankheit. Dabei werden einige Stellen der Haut immer heller und breiten sich über den ganzen Körper aus. Vitiligo beeinflusst das Bild, das Francis von seinem Körper hat. Es sei nicht unbedingt die Liebe, die er zu seinem Körper spüre, eher eine Akzeptanz. Die Aussage «Du bist schön, wie du bist» bringe ihm darum wenig. Die Haut ist und bleibt das grösste sichtbare Organ des Menschen, meint er. Das können wir nicht einfach in einer Schublade versorgen und vergessen.
Der Blick, also ich mag mich erinnern, ich bin bei der Rutsche gestanden. Und dann sind dort 3 7-jährige Buben gestanden oder so, ich war 12. Und die sind wirklich im Halbkreis um mich herum gestanden. Und ich habe einfach gemerkt, wie sie meinen Körper angeschaut haben.
Wenn wir nicht den Normen sprechen, rücken wir schnell ins Rampenlicht, meinte Francis. Sind Stellen von der Haut weiss geworden, bleiben sie weiss. Die genauen Ursachen von Vitiligo sind noch nicht gut erforscht. ForscherInnen vermuten, dass eine starke Sonneneinstrahlung oder Vererbung Hauptursachen könnten sein. Man kann sich den Steg von Vitiligo etwa so vorstellen. Unsere Haut besteht normalerweise aus vielen kleinen Pigmenten, wie ein Mosaik. Diese Pigmenten sind gefüllt mit unserer Hautfarbe. Bei Vitiligo greift unser eigener Körper aber die mit Hautfarbe gefüllten Pigmenten an und sie erblassen.
Davon betroffen sind ca. 1% der Weltbevölkerung. Das ist eher eine kleine Zahl. Und weil das eher wenig Leute haben, fragt man dann auch eher. Dass wir allbad gefragt werden, sei auf die einen Seite schon nachvollziehbar, meinte Francis, aber eben nicht immer.
Die ersten 20 Minuten werde ich nicht gefragt, werde ich in Ruhe gelassen. Aber sobald man sich dann so ein bisschen besser kennenlernt, man merkt, ah, die Person die kann mit mir sein, dann kommt irgendwann die Frage von wegen, was hast du eigentlich? Was sind das für weisse Flecken?
Der Francis erklärt mir, unsensible Fragen und Kommentare seien Hürden, seinen Körper zu akzeptieren. Sie erinnern ihn jedes Mal daran, dass er anders aussehe. Studien haben gezeigt, dass Vitiligo einen starken negativen Einfluss auf den Selbstwert und das Körperbild von Betroffenen hat. Vor allem für junge Leute. Betroffene würden sich zurückziehen und die hellen Stellen verstecken. Anders aussehen als die anderen sei belastend, meinte Francis.
Wenn du merkst, dass die Person mit Vitiligo nicht Lust hat, mit dir darüber zu reden, dann schau, dass du dich langsam wieder vielleicht irgendwie ein bisschen zurückziehst.
Der Francis möchte mehr Sichtbarkeit für Vitiligo schaffen. Ein Grund sei seine Grossmutter gewesen. Sie hätte ja auch Vitiligo und habe die weisen Stellen darum aus Scham versteckt. Das Stigma zu ihrer Zeit sei noch viel grösser gewesen als heute. Im Francis ist es darum ein Anliegen, diese Sichtbarkeit in der Gesellschaft herzustellen. Auf diese Art kann die Akzeptanz geschaffen werden für Haut, die nicht der Norm entspräche und würde einem einige Fragen ersparen. Unterstützung auf dem Weg zu einem guten Verhältnis zum Körper würde im medizinischen Setting auch nicht schaden, meinte Francis. Es fällt jedem auf, wie wenig in den ärztlichen Untersuchungen auf das psychische Wohlbefinden von Vitiligo-Betroffenen eingegangen würde. Das ärztliche Fachpersonal habe ihn zwar gut medizinisch unterstützt.
Aber aufgrund von dem, dass Vitiligo eine Krankheit ist, wo man nicht zu 100% Sicherheit wieder wegkriegt, sollte das ärztliche Fachpersonal sich mehr darum kümmern oder gleich viel darum kümmern, dass der psychische Umgang mit der Vitiligo gelernt wird. Nicht nur, was man alles für Behandlungen physisch machen kann.
Laut der Vitiligo Research Foundation fließt wenig Geld in die Forschung zur Behandlung von Vitiligo. Der Markt sei einfach zu klein im Gegensatz zu anderen Hautkrankheiten. Für die psychologische Behandlung von Betroffenen bleibe darum wenig übrig. Im Internet habe ich eher nach Inspiration gesucht, seinen Körper zu akzeptieren. Zwar gäbe es schon recht krasse Kommentare unter gewissen Bildern von Betroffenen, aber es gäbe auch Personen im Internet, die ihm Mut geben.
Ein Mann auf Instagram hat mir noch geholfen. Er hatte eine andere Hautkrankheit, aber er hat Kraftsport gemacht und hat sehr positive Kommentare gekriegt. So von wegen, ja, du hast einen einzigartigen Hauttyp, ich hätte das auch voll gern und so weiter. Und das sind nachher wiederum so die positiven Kommentare auf Instagram, bestätigen mich auch. Für mich ist es die weißen Flecken sind für mich nicht defizitär, nicht ein Fehler, sondern meine Haut ist ein Muster. Ja, ich bin wie eine Art einzigartig.
Der Francis Büchler gibt jetzt gleich seine Maturaarbeit ab. Dort schreibt er über die psychosozialen Folgen von Vitiligo bei Jugendlichen. Auf der Homepage von der Schweizer Vitiligo und Psoriasis-Gesellschaft erfahrt ihr mehr über seine Maturaarbeit sowie über Vitiligo und Psoriasis. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. Der Beitrag gestaltet wurde ist von der Anne Estermann. Du hast Kopfschmerzen und nimmst schnell eine Pille. Du hast ADHS und brauchst ein Ritalin. Du machst eine Geschlechtsumwandlung und nimmst Hormone. Wir alle brauchen ab und zu Medis und viele nehmen es täglich. Was machen die Medikamente mit unserem Körperbild? Dieser Frage gehen wir nach unserem nächsten Song «Mein Körper» von der deutschen Sängerin Alina.
Rabe. Einfach gutes Radio.
Ihr hört Subkultur von Radio Rabe. Mein Name ist Hüseyin Aydemir und wir behandeln das Thema «Das Verhältnis zu meinem Körper». Sam macht eine Hormontherapie. Mara nimmt Pillen wegen Schmerzen und Endometriose. Ra wegen chronischen Depressionen. Sie alle müssen täglich Medikamente nehmen. Was macht das mit ihrem Körperbild? Wo hört Ihr Körper auf und wo fängt Medi an? Die Antworten von diesen drei in einer Audiocollage von Mischa Escher. Kleiner Hinweis, der Beitrag ist aus dem Rabe-Archiv und ist vor 4 Jahren aufgenommen worden. Aktuell ist er immer noch.
Ich heiße Mara, ich bin 28 und Pronomen sie.
Mein Name ist Sam, kein Pronomen und ich bin gleich alt.
Ich heiße Ra, kein Pronomen und ich bin 20.
Ich nehme die Medikamente, dass mein Hirn nicht immer meint, dass normale Reaktionen von meinem Körper Schmerzübertragungen sind. Ich nehme sie, dass ich schlafen kann. Ich nehme sie, dass mein Hirn weniger gestresst ist von den Hormonschwankungen, die ich habe. Ich nehme sie, damit die Endometriose nicht weiter wächst. Und ich nehme sie, damit der Magen nicht kaputt geht von all den anderen Medis, die ich nehme.
Antidepressiva, nehme ich Depressionen. Ich bin transfeminin und mache für das Hormontherapie.
Es sind Antidepressiva.
Also zuerst mal kann ich vielleicht gar nicht so genau sagen, aber ich finde, dass meine Hormontherapie und das Medikament sind für mich, eher Sachen, wo irgendwas in meinem Körper nicht funktioniert oder wo er krank ist. Und für mich tut die Hormontherapie eher meinen Körper modifizieren. Also ganz grundsätzlich zu einem anderen Körper machen, wollte ich damit sagen.
Wahrscheinlich werde ich für immer Medikamente nehmen.
Die Hormontherapie nehme ich bis zum Ende von meinem Leben.
Ich habe das Gefühl, ich werde also mein Leben lang regelmässig Medikamente nehmen. Und ich nehme auch an, dass es also eher mehr werden, wenn ich älter werde und nicht weniger. Am Anfang hat es mich wirklich gestört, so der Gedanke, dass ich vielleicht Medikamente so brauche, in Anführungszeichen. Aber das habe ich eigentlich jetzt nicht mehr. Bin ich schon froh, dass ich glaube schon vielleicht alles in allem recht positive Erfahrungen mit Medikamenten gemacht habe. Aber schon darum weiss, dass es auch Leute gibt, die sich durch Medikamente oder die vielleicht auch zum Beispiel in Psychiatrie so zwangsmedikalisiert werden, dass es wie dann schon auch sein kann, dass man sich durch Medikamente sich selber fremd fühlt.
Ich finde einfach Selbstbestimmung mega wichtig, dass einfach jeder Mensch selber bestimmen kann, was gehört jetzt zu meinem Körper und was ist ein Fremdkörper. Und darum kann ich bestimmen, die Medikamente, die Unterstützung, die ich brauche, und die gehören zu mir dazu. Und ich finde, niemand anders soll mir dürfen sagen, hey, das ist ein Fremdkörper in dir, weil wenn ich es nicht so wahrnehme, dann ist es auch nicht so.
Also sie gehören sicher ab dem Moment, wenn ich sein Maul nehme, zu meinem Körper dazu. Und sie werden ja nachher in meinem Magen umgewandelt zu irgendwelchen Substanzen, die mein Körper aufnimmt. Und werden nachher vielleicht auch irgendwie in mich reingebaut. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert alles, aber...
Aber ich glaube auch, dass es sonst für mich selten so ist, dass ich so Sachen als Fremdkörper anschaue.
Nein, mehr vielleicht sogar als ein Teil auf eine Art von mir, wo ich aber kann vergessen kann. Also wo ich zum Beispiel, wenn ich noch einmal anders übernachte, kann vergessen mitzunehmen. Und das ist nachher blöd und hat blöde Konsequenzen.
Ich glaube, es fühlt sich an wie ein Fremdkörper, wenn ich es anschaue in meiner Hand. Aber sobald ich es geschluckt habe, wird es wie Teil von meinem Körper.
Aber für mein Körpergefühl kann ich sagen, dass bevor ich die Hormontherapie gemacht habe, mir mein Körper sehr fremd war. Und durch die Medikamente ist es nicht mehr so. Darum könnte ich vielleicht auch sagen, dass die Medikamente mehr Teil von meinem Körper sind, als mein Körper sonst wäre.
Ich habe als Kind angefangen, Medikamente zu nehmen. Und dann, glaube ich, hat es sich noch viel mehr angefühlt wie ein Fremdkörper. Und ich habe auch oft, wenn ich es geschluckt habe, es wie noch gespürt oder gedacht, ich spüre es in meinem Hals oder in meinem Bauch, weil es sich so fest angefühlt hat, als würde es nicht zu mir dazugehören. Meine Mutter hat immer die Metapher gemacht, um mir das wie als Kind erklären, dass es wie eine Krücke ist. Oft werden so Krankheiten, die man irgendwie nicht physisch sieht, so ein bisschen abgewertet oder anders behandelt. Und sie hat immer gesagt, ich soll es anschauen, wie wenn jemand sein Bein gebrochen hat und halt eine Krücke braucht, um zu laufen. Und dass es eigentlich genau das Gleiche ist, dass man halt einfach etwas braucht als Unterstützung, weil einem etwas fehlt im Körper oder etwas im Moment nicht richtig funktioniert.
Meine Medikamente sind so wie ein mega praktisches, multifunktionales Werkzeug. Und als dann, als ich angefangen habe, mega krass gefunden, dass so ein paar Hebel umstellt im Körper und dann passieren ganz viele Sachen so. Brüste wachsen, die Haare werden dünner, die Haut wird dünner, alles Mögliche wird sich verändern. Einfach so.
Wir haben überlegt, irgendetwas unterstützend so. Man wie könnte sagen, dass sie vielleicht ähnlich sind wie eine unterstützende Person. Aber auf der anderen Seite ist man auf Medikamente, glaube ich, gleich ein bisschen mehr angewiesen als auf eine unterstützende Person, die ja nicht immer bei einem sein kann.
Das war ein Audio-Collage von Mischa Escher. Möchtest du noch mehr von Sam, Mara und Ra hören Auf unserer Webseite gibt es eine längere Version von diesem Beitrag.
Apropos.
Wie jede Woche haben wir auch heute einen Kulturtipp zum Thema unserer Sendung. Das mal von Matthias Flückiger vom Drachennest in Bern.
Weisst du, wie schön? Ein Wundertränkchen gegen das Älterwerden, gegen Müdigkeit, gegen Bauch, Hals und Rückenweh. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Naja, es ist auch ein Schlangenöl. Und der, der es verkauft hat, ein Quacksalber. Aber das kannst du auch. Im Spiel «Die Quacksalber von Quedlinburg» brauchst du aus Fleugenpilzen, Spinneln und Kreienschädeln gruselige Tränke und verkaufst sie dann für teures Geld als Wunderheilmittel. Jede Runde kaufst du dir immer bessere Zutaten in die Beutel, sodass der nächste Trank gäng noch wertvoller wird. Einfach mit den Knallerbsen musst du aufpassen. Eine zu viel und der Trank fliegt dir um die Ohren. Schlecht fürs Geschäft und garantierte Schadenfreude bei deinen Mitspielerinnen. Die Quacksalber von Quedlinburg ist ein sehr unterhaltsames Familienspiel. Es hilft auf jeden Fall gegen das Winterteuf und vielleicht gegen das Älterwerden gleich auch noch gerade klein.
Der Matthias Flückiger vom Drachennest empfiehlt das Spiel Quacksalber. Mit dem sind wir am Ende angekommen von dieser Sendung Subkutan zum Thema «Das Verhältnis zu meinem Körper». Die Sendung zum Nachhören gibt es auf rabe.ch/subkutan und überall, wo es Podcasts gibt. Heute in der Woche geht es um eine unkonventionelle Möglichkeit, aus einer Krise zu finden. Wir stellen das Modell Genesungsbegleitung vor. Dort geht es darum, wie ehemalige Betroffene von einer seelischen Krise Menschen unterstützen, die selber aktuell in der Krise stecken. Zu dieser Sendung beitreten haben Mona Siegenthaler, Anne Estermann und Mischa Escher. Verantwortlich für die Sendung ist Alex Regenas. Am Mic verabschiedet sich der Hüseyin Aydemir. Cool, seid ihr dabei gewesen. Tschüss zusammen.
Rabe.
Einfach gutes Radio.